Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die Unabhängigkeit ist nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck oder das Ziel ist die medizinische Unterstützung von Menschen. Menschen zu heilen nach ihrer Bedürftigkeit und wie es die Umstände erlauben. Die Unabhängigkeit hängt letztendlich von unserer Möglichkeit ab, Ja oder Nein sagen zu können. Ja zu sagen, unbeeinflusst von Geldgebern oder Meinungen. Und Nein sagen kann eben auch heißen, nicht hinzugehen oder sich zurückzuziehen.
So Roni Braumann, eines der frühen Gründungsmitglieder von Médecins Sans Frontières oder Ärzte ohne Grenzen, zum Selbstverständnis der Nothilfeorganisation. Eine Organisation, die seit ihrer Gründung vor 50 Jahren unglaublich gewachsen ist, heute mehr als 40.000 MitarbeiterInnen hat und der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ihr Leben verdanken. Opfer von Massakern, von Erdbeben, Flutkatastrophen oder auch Epidemien. Aber trotz diesem Wunsch, unabhängig zu bleiben, gerät die Organisation auch immer wieder zwischen politische Fronten und in ethische Dilemmata. Und das zeichnen wir nach in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Ganz offiziell feiert Ärzte ohne Grenzen morgen, also am 22.12., 50-jähriges Bestehen. Damals im Jahr 1971 gründete eine Gruppe von 13 Ärzten und JournalistInnen die Organisation und die hatte ihren ersten Einsatz während des Bürgerkriegs im Libanon. Wir fragen, was hat sich seitdem verändert? Thomas Kruchem hat sich an verschiedenen Orten umgehört.
Eben haben mich Polizisten gefilzt, weil ich Wohncontainer hinter NATO-Stacheldraht fotografiert habe. Jetzt spreche ich in einem Zelt, an dem der Herbstwind zerrt, mit Daniela Steuermann.
Was mir immer unwahrscheinlich geholfen hat, ist, wenn ich von den neu ankommenden Flüchtlingen spreche. Die Menschen kommen aus dem Wald und sind einfach nur dankbar und freuen sich, sie zu sehen. Da kommt so viel zurück, wovon ich meine Motivation auch bekomme und immer wieder sage, und ich mache genau das Richtige. Und ich möchte hier sein und das möchte ich machen.
Die Augen unter dem zurückgekämmten kastanienbraunen Haar strahlen Entschlossenheit aus. Eine Spur Melancholie und Sensibilität. Daniela Steuermann, Krankenschwester und Psychotherapeutin, arbeitet seit 8 Jahren für die Organisation Ärzte ohne Grenzen, kurz MSF. Sie hat im Kongo und in Sierra Leone Schlimmes gesehen. Jetzt arbeitet sie auf Samos, einer griechischen Insel vor der türkischen Küste.
Trauma, Dilemma und Entschlossenheit.
Die Geschichte der Ärzte ohne Grenzen begann Ende der 1960er Jahre, berichtet Ulrike von Pila. Die Berliner Mathematikerin zählt zu den Gründern der deutschen Sektion von MSF, wie die Organisation abgekürzt wird. Ende der 60er Jahre wollte sich das ölreiche Biafra von Nigeria abspalten. Mehrere junge französische Ärzte arbeiteten damals vor Ort für das Internationale Rote Kreuz. Sie sahen tausende schwer unterernährte Menschen und vermuteten einen Völkermord, mussten sich aber dem Schweige- und Neutralitätsgebot des Roten Kreuzes fügen.
Das waren die 60er Jahre, das war kurze Zeit nach den ersten großen Auschwitz-Prozessen. Die Erinnerung an den Holocaust war für viele sehr präsent und das Rote Kreuz hatte damals nicht gewagt, die Konzentrationslager anzuprangern und sich gegen diese Vernichtungspolitik zu wehren. Einige dieser jungen Ärzte haben sich dann vom Roten Kreuz getrennt und sind dann sehr eloquent und sehr lautstark mit ihren Erkenntnissen auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben diesen angeblichen von ihnen beobachteten Völkermord angeklagt.
Ein Völkermord, der keiner war, wie sich später herausstellte. Nur das Ergebnis eines auf beiden Seiten rabiat geführten Bürgerkriegs. Trotzdem verließen die jungen Ärzte damals das Rote Kreuz und gründeten mit einigen Journalisten am 21. Dezember 1971 die Organisation Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, kurz MSF. Die wichtigsten Prinzipien: weltweit Menschenleben zu retten, was immer es kostet, und Zeugnis abzulegen über Verbrechen gegen das Leben von Menschen. Zu den Arbeitsschwerpunkten zählte von Anfang an die Hilfe für Flüchtlinge.
Was damals interessant war für die Gründergeneration, dass sie, die oft aus der 68er-Bewegung, also einer eher linken Protestbewegung, gekommen waren, sich plötzlich mit Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen konfrontiert sahen, die vor totalitären Regimen geflohen waren. Das war Kambodscha, das war natürlich Vietnam, das waren einige der lateinamerikanischen Kontexte etc.
Es kam zu ersten erbitterten Diskussionen über den richtigen Weg, vietnamesischen Boat People zu helfen, über das Verhältnis zum Staat. Die MSF-Mehrheit wollte strikte Unabhängigkeit. Eine Gruppe unter Mitgründer Bernard Kouchner propagierte enge Kooperation mit westlichen Regierungen und den UN. 1979 kam es zur Spaltung. Kouchner gründete die Konkurrenzorganisation Médecins du Monde.
Dawn, and as the sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Coram, it lights up a biblical famine, now in the 20th century. This place, say workers here, is the closest thing to hell on earth.
5 Jahre später, 1984, entwickelte sich in Äthiopien die bis dahin größte Herausforderung für MSF in Afrika.
15,000 children here now, suffering, confused, lost.
Fernsehsender wie die BBC senden erschütternde Bilder von einer Dürre- und Hungerkatastrophe im Norden des Landes.
It's Christmas time.
Der irische Sänger Bob Geldof produziert, um zu helfen, den Hit Do They Know It's Christmas Time. Er organisiert Live-Aid-Konzerte. Ein gewaltiger Strom humanitärer Hilfe fließt nach Äthiopien. Diktator Mengistu Haile Mariam jedoch nutzt die Hilfe, um sich oppositioneller Volksgruppen zu entledigen.
Und dann sollte Ärzte ohne Grenzen, wie viele andere Organisationen dort, dabei mitwirken, diese Menschen in südliche Gebiete Äthiopiens zu transportieren, mit dem Versprechen, dort wären fruchtbarere Landstriche etc. Was sie lernen mussten nach einer Weile ist, dass es sich um Zwangsdeportierungen handelte, dass unliebsame Bevölkerungsgruppen in unwegsame Gelände deportiert werden sollten. Auf diesem Weg und auch dort in den neuen Gebieten kamen zigtausende ums Leben. Das Schreckliche war, dass keiner diese Nachricht hören wollte, weil diese ganzen Solidaritätskonzerte unterwegs waren. Bob Geldof durch die ganze Welt reiste und für Hilfe trommelte und von Missbrauch der Hilfe und von Grausamkeit der äthiopischen Regierung absolut nichts hören wollte und übrigens bis heute nicht hören will. Skandalös, kann ich nur sagen. Und Ärzte ohne Grenzen Frankreich hat dann beschlossen, gegen alle anderen in einer Pressekonferenz diese Situation öffentlich anzuklagen. MSF Frankreich ist rausgeflogen.
Während die belgischen Ärzte ohne Grenzen in Äthiopien blieben. Für sie war das zynische Vorgehen des Diktators kein Grund, ihre Patienten allein zu lassen. 10 Jahre später Ruanda. Am 6. April 1994 beginnt ein sorgfältig geplanter Völkermord der Hutu-Volksgruppe an der Minderheit der Tutsi. Binnen 3 Monaten sterben 1 Million Menschen. Und in Ruanda stationierte UN-Blauhelme schauen dem Morden tatenlos zu.
Unter anderem sind über 120 unserer eigenen Mitarbeiter und auch Patienten, fast alles Tutsi, zum Teil vor den Augen meiner Kolleginnen und Kollegen umgebracht worden. Und da gab es wieder so einen ähnlichen Moment wie in Äthiopien. Médecins Sans Frontières hat dann öffentlich eine militärische Intervention verlangt, in der Hoffnung, dass darauf jemand reagieren würde. Das passierte aber nicht.
Wieder einmal hatte sich MSF mit einem ethischen Dilemma konfrontiert gesehen. Entweder mit Zustimmung der politisch Herrschenden Menschenleben zu retten oder Verbrechen der Herrschenden gegen die Menschlichkeit anzuprangern und dann vielleicht die Patienten im Stich lassen zu müssen.
Stark sein für die Schwachen.
Samos, das Zeltlager der Ärzte ohne Grenzen. außerhalb eines nagelneuen Flüchtlingslagers, das die EU finanziert hat. Ein Lager für 3000 Menschen, das sich langsam füllt.
Sie haben den Stacheldraht, sie haben eine Straße. Auf dieser Straße patrouillieren die Polizeiautos. Dann haben sie den nächsten Stacheldrahtzaun und dann haben sie die Container. Und die Container sind sehr dicht aneinandergereiht. Die Container haben wenig Privatsphäre, weil entweder zwei Personen oder bei vier Personen sich den Container teilen.
Tag für Tag steuern Migranten aus Syrien, Afghanistan oder Afrika von der türkischen Küste aus das 8 Kilometer entfernte Samos an. Mit schlecht motorisierten Schlauchbooten. Die Flüchtlinge verfügen oft über ein Satellitentelefon. Sie geben ihren Standort an eine von Hilfsorganisationen betriebene Leitstelle durch. Die Leitstelle informiert die Ärzte ohne Grenzen, die dann versuchen, die Migranten vor der Küstenwache zu erreichen. Die nämlich schleppt bisweilen Boote zurück in türkische Gewässer, Pushbacks.
Wir als MSF gehen dann direkt zu der angekommenen Stelle der Flüchtlinge und geben unsere Unterstützung. Und was für mich sehr prägnant war, war die Situation, dass wenn die Menschen aus dem Gebüsch kommen, dass die einfach sehr traumatisiert sind und einfach auch wahnsinnige Angst haben vor den Pushbacks. Und es dauert immer ungefähr eine halbe Stunde, um den Menschen einfach erstmal das Sicherheitsgefühl zu geben, ihr seid hier sicher. Und die Frauen, die weinen, die Männer sind einfach nur erschöpft. Das ist wirklich eine Situation, die mich betroffen macht, das immer wieder zu sehen.
Zwischen Daniela Steuermann und der deutsch-syrischen Übersetzerin Rima Sada sitzt geduckt eine noch sehr junge Frau, Fatma. Geboren als Afghanin vom Volk der schiitischen Hazara im Iran, ausgegrenzt, seit sie denken kann, auf der Flucht seit 4 Jahren. Erloschene Augen mit gerade 23.
Wenn ich über mein Leben hier nachdenke, fange ich immer gleich an zu weinen. Mehr als 2 Jahre bin ich jetzt auf dieser Insel. Die beste Zeit meines Lebens verbringe ich damit, herumzusitzen und Schlange zu stehen. Ich möchte arbeiten, ich möchte mein Leben genießen und nicht nur Lebenszeit vernichten.
If the war wasn't happened, I born in Bamiyan, yeah? I never be refugees.
Hätte es keinen Krieg gegeben in Afghanistan, wäre ich in Bamiyan zur Welt gekommen. Ich wäre nicht seit meiner Geburt auf der Flucht. Aber ich bin im Iran geboren, wo sie über uns Afghanen immer nur abfällig sprechen. Trotzdem bin ich stolz, Afghanin zu sein und zu wissen, die Stadt meiner Eltern ist Bamiyan. Wann endlich werde ich Bamiyan sehen, mein verlorenes Zuhause?
Like your last, your home.
Auf Samos kümmern sich die Ärzte ohne Grenzen zum einen um die Gesundheit von Frauen. Eine Hebamme hilft bei Geburten. Der zweite Schwerpunkt ist psychologische Betreuung durch eine Psychiaterin und mehrere Psychotherapeuten. Gruppensitzungen in einem der Zelte und Einzeltherapie im schalldichten Klinikmobil, Kreisen um Schlaf- und Essstörungen, um posttraumatische Stresssyndrome, um Depressionen und Zukunftsängste. So viele Menschen seien kaputt. Nach 2-3 Jahren Lager- und Asylbürokratie, sagen Daniela Steuermann und Rima Sada.
Wir haben viele junge Männer gesehen, die sich massivst verletzt haben. Sie haben sich mit Messern Wunden zugefügt. Und das waren tiefe Wunden. Und wir haben eben auch Menschen gehabt, die Suizidversuche unternommen haben. Man sah, dass sie immer mehr in die Depression gerutscht sind und mehr in die Frustration. Alkohol, Drogen spielt eine große Rolle, um eben einfach mit der Situation umzugehen.
Manche Kinder haben aufgehört zu sprechen. Es gibt sehr viele Kinder, die mit 9 oder 10 Jahren immer noch Windel tragen, weil sie Angst haben. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig für die Kinder.
Und heute Nachmittag, wenn Feierabend ist, hängt man dann die Last der Arbeit an den Haken wie einen Ärztekittel?
Man vergisst es nicht ganz. Ich gehe natürlich an den Stand und dann gucke ich rüber zu der Türkei und denke, ach, kommt da ein Boot? Also man hat immer so diese Alarmbereitschaft und die habe ich auch.
Kampf um Medikamente.
Khayelitsha, ein Armenviertel im südafrikanischen Kapstadt. Eben habe ich eine Gesundheitsstation besucht. Menschen mit Mund-Nasen-Schutz stehen Schlange. Mit kranken Kindern auf dem Arm oder um ihre Monatspackung HIV-Medikamente abzuholen. Sie werden versorgt, auch von Ärzte ohne Grenzen, die hier integriert ins staatliche Gesundheitssystem arbeiten. Im nahen MSF-Büro treffe ich Mpumi Mantangana, Es sei schlimm gewesen in den späten 90er Jahren, erzählt die langgediente Krankenschwester. Totgeweihte HIV-Patienten vor den Gesundheitsstationen, viele im Rollstuhl. Den Kranken haftete überdies ein schlimmes Stigma an. HIV-infizierte Frauen wurden als angebliche Prostituierte zu Tode gesteinigt.
Unfortunately, those times our Department of Health or our government was in denial.
Leider hat unsere Regierung bestritten, dass es in Südafrika ein HIV-Problem gibt. Präsident Thabo Mbeki hat sogar öffentlich gesagt, dass er noch nie einen HIV-positiven Menschen gesehen habe. Ich habe aber erlebt, wie viele unserer Brüder und Schwestern an HIV gestorben sind. Und mit viel Wut im Bauch habe ich dann angefangen, bei der Treatment Action Campaign THC mitzumachen.
Eine Bürgerinitiative, die zum Motor des Kampfes gegen HIV wurde. 1999 kam dann der belgische MSF-Arzt Eric Goumer und organisierte ein Programm, das mit neuartigen Medikamenten die Übertragung des Virus von Müttern auf ihre Babys verhindern sollte.
We really put pressure on MSF as THC to also look into starting antiretroviral drugs for adults, you know.
Wir von der THC haben die Ärzte ohne Grenzen gedrängt, antiretrovirale Medikamente nicht nur an Frauen, sondern auch an Männer zu geben. Im Mai 2001 hat MSF dann begonnen, sorgsam ausgewählte HIV-Patienten mit den Medikamenten zu versorgen. Am Anfang war es ein sehr kleines Programm, denn diese Medikamente waren noch extrem teuer.
Because ARVs in those time were very expensive.
Zur Jahrtausendwende waren 4 Millionen Südafrikaner HIV infiziert und täglich starben 1000 von ihnen. Es kam zu Massenprotesten gegen die internationale Pharmaindustrie, die bis zu 10.000 Euro pro Person und Jahr für ihre antiretroviralen Medikamente, kurz ARVs, verlangte. MSF kaufte damals ARVs von Brasiliens Regierung, die gegen den Willen der Konzerne Generika produzierte. Die nach Südafrika geschmuggelten Medikamente versteckten MSF-Mitarbeiter dann vor der Polizei. Denn die veranstaltete immer wieder ARV-Razzien. Auch nachdem die Konzerne Anfang 2002 auf ihre ARV-Patentrechte verzichtet hatten. Dann jedoch besuchte eines Tages Nelson Mandela die MSF-Gesundheitsstation in Khayelitsha.
We were having HIV-positive T-Shirts.
Wir hatten damals T-Shirts mit der Aufschrift HIV-positiv. Diese T-Shirts haben wir angezogen, um unsere Solidarität mit tatsächlich positiven Menschen zu zeigen. Als Mandela dann im Dezember 2002 nach Khayelitsha kam, haben wir ihm so ein T-Shirt in die Hand gedrückt. Zu unserer Überraschung hatte sich Mandela sofort angezogen. Und er hat offen erzählt, dass er seinen ältesten Sohn durch AIDS verloren hat. Mandela hat auch Südafrikas Politiker kritisiert, die zur HIV-Pandemie schwiegen. Er werde niemals schweigen zu einer Krankheit, die so viele Menschen das Leben koste.
Diese Geste des Madiba, des Vaters der Nation, entfesselte einen Druck auf die Regierung, dem diese nicht widerstehen konnte. Im August 2003 erhielten alle HIV-infizierten Südafrikaner das Recht auf eine kostenfreie ARV-Therapie.
Halbgötter in Weiß.
Die Arbeit der Ärzte ohne Grenzen hilft Millionen Menschen. Sie birgt jedoch auch ein großes Potenzial an Fehlern und Machtmissbrauch, an Kritik und Konflikten. Effizient Leben retten ohne viel Palaver lautet zum Beispiel ein MSF-Grundsatz. Ein aus dem kulturellen Kontext Europas und der USA rührender Grundsatz, der oft mit anderen Kulturen kollidiert. Von Arroganz weißer Halbgötter in Weiß und einer subtil rassistischen Attitüde spricht zum Beispiel Margaret Ngunang. Die aus Kamerun stammende und in New York lebende Sozialarbeiterin übernahm 2018 mit einer gleichfalls schwarzen Kollegin einen MSF-Job im südsudanesischen Juba.
The day that we arrived, we got to Juba.
Als wir das MSF-Büro in Juba betraten, saß die stellvertretende Leiterin des Programms dort an ihrem Schreibtisch und ignorierte uns minutenlang. Ganz offensichtlich tat sie das, weil sie uns für Südsudanesen hielt. Sie konnte ja nicht wissen, dass wir internationale Mitarbeiter aus den USA waren.
In der Folge habe sie immer wieder Mikroaggressionen europäischer und amerikanischer MSF-Mitarbeiter erlebt, berichtet Margarete Ngunang. Schnippische und abfällige Bemerkungen, demonstratives Desinteresse, wenn ein lokaler Kollege zu einer Diskussion beitrug.
Die meisten leitenden Mitarbeiter waren weiß, der Programmkoordinator zum Beispiel und der Logistiker. Südsudanesische Mitarbeiter dagegen mussten sich sogar europäischen Aushilfskräften unterordnen. Ich weiß noch, wie ein erfahrener südsudanesischer Arzt von einer gerade eingetroffenen Freiwilligen Anweisungen entgegennahm. MSF-Mitarbeiter aus den USA oder Europa haben in Afrika von Anfang an leitende Funktionen, egal wie grün sie noch hinter den Ohren sind. Sie kommen nicht, um zu lernen, sie kommen, um Macht auszuüben und zu lehren.
Of power to teach.
2018 wurde zudem bekannt, dass MSF-Mitarbeiter in Afrika mit lokalen Prostituierten verkehrt hatten. Die Vorfälle wurden zwar rigoros aufgeklärt und die Betroffenen gefeuert, ein Imageschaden für MSF jedoch blieb. Und in den USA schrieben rund 1000 frühere Mitarbeiter einen offenen Brief, in dem sie kategorisch ein Ende von Paternalismus und Rassismus bei den Ärzten ohne Grenzen forderten. Eine heikle Angelegenheit für die Organisation, meint Professor Peter Redford, Anthropologe an der University of Southern California in Los Angeles und Autor eines Buchs über den MSF-Umgang mit ethischen Fragen.
It has been trying to decolonize for some time. Certainly, almost 20 years ago.
Seit fast 20 Jahren diskutiert MSF USA über Dekolonisierung. Man versucht, die Ungleichheit zwischen lokalen und internationalen Mitarbeitern zu verringern. Man versucht, international mehr nicht-weiße Mitarbeiter zu beschäftigen und strategische Entscheidungen von Europa in den globalen Süden zu verlagern. All das aber ändert nichts daran, dass auch MSF in einer Welt voller Ungleichheit arbeitet.
They can never quite escape it.
50 Jahre Ärzte ohne Grenzen. Thomas Kruchem war das über die Geschichte der Nothilfeorganisation, die inzwischen in manchen Ländern wie in Haiti oder Südsudan zum Beispiel sogar das staatliche Gesundheitswesen ersetzt. Morgen geht es hier dann an dieser Stelle um die Ukraine und wie die Menschen vor Ort das Säbelrasseln Russlands erleben. Danke für Ihr Interesse bis hierhin. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.